Ja, ich bin jetzt hier auf der KubeCon 2024 in Paris. Bei mir ist Joachim Werner. Er ist Principal Product Manager Edge bei SUSE. Hallo Joachim.
Hallo, guten Morgen.
Und ihr macht ja eins der großen Themen, die ihr habt, ist Rancher. Ja, vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Vielleicht kannst du mal sagen, was Rancher genau ist, wofür brauche ich das?
Ja, ich glaube, die einfachste Erklärung ist, wir helfen den internen IT-Organisationen, die mit der Cloud konkurrieren, dass sie intern Platform as a Service, also die Services, die vorkonfiguriert sind für ihre Fachabteilungen, bereitstellen. Ja, es ist ja heute so, dass eine Fachabteilung häufig fragt, okay, warum muss ich da zu meiner IT gehen? Ich kann ja einfach die Kreditkarte nehmen und hol mir einen Software as a Service, gibt's ja genug im Internet. Und dann steht ja Compliance dagegen. Darf ich das überhaupt? Sind das Ausgaben, die dann, wie man so sagt, Schatten-IT sind? Und mit Rancher und der gesamten Toolchain außenrum helfen wir diesen Fachabteilungen letztendlich in interner Anbieter von Platform as a Service zu werden, aber mit der Compliance, die die Unternehmensrichtlinien auch vorgeben. Ja. Und dadurch, dass Rancher so konstruiert ist, dass es eigentlich Kubernetes-Cluster, egal ob die jetzt auf Amazon gehostet sind, auf Google gehostet sind oder bei Microsoft Azure oder eben auf eigener Hardware managen kann, ist dann auch die Freiheit, okay, was gebe ich in die Public Cloud, was behalte ich lokal. Und was jetzt auch neu dazu kommt, das haben wir auch eben zur KubeCon angekündigt, wir liefern auch für den Edge-Bereich, also beispielsweise Einzelhandelsketten, Restaurants und so weiter, alle Tools, damit man auch kleine Kubernetes-Cluster in einen Laden oder in ein Restaurant zum Beispiel reinbringen kann. Das sind oft ganz kleine Setups, 2 oder 3 Mini-PCs oder Serversysteme, manchmal jetzt auch schon ARM. Also wir haben auch Support für die ARM-Hardware-Plattform jetzt durch das gesamte Portfolio. Und das ermöglicht eben dann sogar, dass die IT-Teams sagen können, okay, wenn das interne Entwicklungsteam zum Beispiel neues Feature für die Kundenbindung einbringen will. Das hat ja vielleicht auf der einen Seite einen Aspekt, ja, da wird die Web-App angepasst, dann wird was für die Mobile-App angepasst, das Backend muss gemacht werden und im Laden kommt vielleicht ein neuer Kartenleser dazu, der muss angebunden werden. Das geht dann alles in einer Plattform.
Das heißt wirklich, dass keine Ahnung, ich treibe eine Ladenkette und dann hätte ich in jedem Laden so einen kleinen Kubernetes-Cluster mit Rancher zu stehen.
Rancher muss nicht im Laden sein, also Rancher managt viele Kubernetes-Cluster, das ist eigentlich, sag mal, die Hauptaussage, deswegen ja auch ursprünglich der Name, also der Rancher, der die ganze Farm mit den ganzen Cattle, wie man so schön sagt, also den ähnlich aussehenden, es gibt ja diese Idee, es gibt Cattle und Pet, also früher hat man jeden Server einzeln wie ein Haustier gepflegt und ja, also der moderne Ansatz ist eben mehr wie in der Landwirtschaft, jede Kuh hat vielleicht eine Nummer am Ohr, aber keinen Namen unbedingt, ja. Und das kann Rancher sehr gut. Und da sind dann eben vielleicht an hunderten Standorten jeweils kleine Kubernetes-Cluster und Rancher kann die alle eben konsistent managen.
Okay, da gibt's halt ein Plattformteam oder so, was den Rancher managt und in den Einzelhandelsläden oder was du auch gesagt hast, selbst im Restaurant oder wenn ich eine Fertigungshalle oder sowas habe, dann steht halt irgendwo in der Fertigungshalle so ein kleiner, weiß ich nicht, Cluster und arbeitet vor sich hin.
Genau.
Kann ich, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, okay, ich will so ein Cluster haben, verkauft ihr die Hardware dann mit oder ist das, muss ich mir das selber überlegen?
Wir sind wirklich fokussiert auf Infrastruktur-Software. Wir arbeiten aber natürlich mit allen gängigen Hardwareherstellern zusammen. Vom Datacenter her sind das natürlich die großen Namen, brauche ich jetzt nicht einzeln nennen, weil wir auch keinen bevorzugen. Wir sind da wirklich agnostisch. Mehr und mehr jetzt dann eben auch im Edge-Bereich müssen wir mit neuen Partnern arbeiten, weil es da eben, wie gesagt, Hardware auf ARM-Basis gibt. Da kommen jetzt neue Anbieter dazu. Also das sind auch oft Formfaktoren wie diese. Es gab ja von Intel diese NUX. Ja. Ja. Das macht Intel zwar nicht mehr weiter, aber der Formfaktor wird also von einer großen Vielzahl an Hardwareherstellern übernommen. Und das ist jetzt letztendlich unser Partner. Aber wir bieten zusammen mit Partnern, wir haben auch Integrationspartner, die gerade im Einzelhandelsbereich, die die ganze Lösung dann zum Beispiel machen würden, die bieten dann die Hardware mit an, ja.
Jetzt habt ihr hier neue Version von Rancher oder Rancher Prime vorgestellt. Was ist denn da neu drin?
Ja, es sind eigentlich zwei Bereiche. Der eine Bereich, der klingt erstmal gar nicht so spannend, aber da geht es eben in die Richtung Compliance, was ich vorhin schon angesprochen habe. Mit der Bezahlversion von Rancher Prime, die an sich genauso Open Source ist wie die Version, die man sich einfach runterladen kann, garantieren wir nach dem SALSA-Standard, den ursprünglich, glaube ich, Google in die Welt gesetzt hat, Supply Chain Konsistenz. Das heißt, man weiß für jedes Paket, für jedes Open Source Paket, für jede Zeile Code, die da drin ist, wo kommt die her? Kümmert sich jemand darum, dass die Sicherheitsupdates auch wirklich regelmäßig nachgezogen werden, eingespielt werden? Da haben wir ja im Linux-Bereich bei SUSE wirklich 25 Jahre Erfahrung. Wir waren die Ersten, die das auch vollautomatisiert haben, und das haben wir jetzt auch in die Rancher-Welt gebracht. Das ist der Compliance-Bereich. Das klingt jetzt erstmal unsexy, wenn man so will, aber es ist sehr wichtig, eben gerade im Einsatz in business-kritischen Bereichen, und es gibt ja auch in all diesen Kundenkreisen, die wir bedienen, von Banking bis Einzelhandel, sehr viele Regularien inzwischen, sei es mit Datenschutz oder auch mit der IT-Sicherheit, die man eben sonst gar nicht einhalten kann. Der andere Bereich, den man wirklich rausgreifen kann, wenn man jetzt an diese Plattform-Teams denkt, wir wollen so einfach wie möglich machen, auch für einzelne Szenarien Blaupausen zu bieten, ja, also Templates auf Englisch. Und da gibt's jetzt eben Cluster-Templates, wo ich einen kompletten Cluster mit dem Hardware-Setup, also es sollen zum Beispiel 5 Server-Nodes sein, mit dem Betriebssystem installiert, bis hoch zur Applikation eben definieren kann und das dann wirklich wie eine Vorlage immer wieder verwenden kann. Ja, also das sind diese Cluster-Templates, das ist, glaube ich, das ganz Große. Die meisten anderen Features sind eher, ja, neue Versionen gibt es natürlich, aber das sind wirklich die zwei ganz großen Blöcke, die man rausgreifen muss. Und beides eben mit dem Hintergedanken, wie bringe ich mehr geschäftskritische Kunden dazu zu sagen, okay, ich kann hier wirklich darauf vertrauen, dass mit dieser Open Source Software auch mein Betrieb sicher und zuverlässig abläuft. Was auch in die Richtung geht, wir haben ja schon immer in Rancher einen, ja, Anwendungskatalog, wo man auch andere zusätzliche Komponenten letztendlich als Helmcharts in Kubernetes rein installieren kann. Das wird jetzt professionalisiert und, wie gesagt, mit dem gleichen Denken, wie man es vielleicht von Linux kennt, dass eben auf einer Linux-Distribution viele Pakete sind, die auch regelmäßig upgedatet werden, haben wir jetzt da zum Beispiel Datenbanken wie PostgreSQL wirklich in einer supporteten Form. Die werden in dem SUSE-Bildsystem gebaut, regelmäßig upgedatet, bereitgestellt. Und wenn man sich vorstellt, was häufig im Cloud-Native-Bereich passiert, dass man selbst in Produktion oft Container aus irgendwelchen letztendlich unklaren Quellen zieht, weil der Entwickler sich halt mal entschieden hat, ich nehme diesen Container. Da ist dann wirklich alles aus einer Hand. Also wenn man sagt, der Endanwender kann nur aus diesem Katalog Applikationen auswählen, dann weiß man, die sind von SUSE vorher verifiziert. Wir öffnen das auch für Partner, also es wird dann nicht nur ein reiner SUSE Marketplace, wenn man so will, sein, sondern da kommen dann auch Partneranwendungen mit rein, wo man dann natürlich unter Umständen beim Partner extra Lizenzen zahlen muss. Ja, ja, ist klar.
Heißt es, das ist direkt in Rancher eingebaut, oder ist es nochmal ein extra Tool, wo ich mir dann die Helmcharts runterladen muss?
Na, der Applikationskatalog ist voll integriert in Rancher, ja.
Gut, hier auf der Konferenz wäre jetzt AI ein großes Thema. Ich habe auch gesehen, auch zumindest in euren Bereich stand das jetzt mit drauf. Was bedeutet das für die Kunden oder die Rancher oder die entsprechenden Kubernetes-Distributionen von euch einsetzen wollen?
Ja, das ist sehr wichtig. Also AI ist, glaube ich, auch einer der größten Treiber für neue Hardware Deployments. Auch im Edge-Bereich. Also es gibt immer mehr Anwendungen, wo zum Beispiel mit Kamerasystemen im Laden gearbeitet wird, bis hin zu Inventory Management, also dass man wirklich das statt einer manuellen Inventur letztendlich eine Kamera aufs Regal schauen lässt und beobachtet, was wird rein und rausgenommen. Und wenn man das alles, die ganzen Rohdaten immer in die Cloud schicken müsste, dann würden einfach ungeheure Datenmengen entstehen. Deswegen werden auch kleine GPU-Cluster durchaus ins Edge gebracht. Und ja, mit den neuesten Versionen jetzt auch von unseren Kubernetes-Distributionen erlauben wir eben, dass diese GPUs, also diese Beschleuniger für die AI-Workloads, für die AI-ML-Workloads auch an die Container durchgereicht werden können. Da gibt es hier noch sehr viel zu tun, aber das ist einer der Bereiche, wo wir, glaube ich, in den nächsten 1-2 Jahren eine Menge auch von SUSE sehen werden.
Gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten bei euren Kubernetes-Distributionen, also insbesondere RKE2 und ich glaube, die etwas für kleinere Sachen ist diese K3S?
Ja, K3S oder K3S, beide kommen in den neuesten Versionen. Und ich habe es ja schon angesprochen, ganz wichtig ist wirklich der ARM-Support. Also das ist auch nicht nur ein Thema, man denkt bei ARM oft nur an Raspberry Pis, kleine Geräte, genauso im Datacenter. Also man hat es auch auf der KubeCon jetzt öfter gehört, einfach nur um Energie zu sparen, werden Workloads häufig auf ARM-Serversysteme umgestellt. Da gibt es auch riesige Server inzwischen mit Dutzenden oder Hunderten von ARM-Cores. Und das ist eben sehr wichtig, dass da auch der Support jetzt durchgängig verfügbar ist. Was dann letztendlich eben auch heißt, dass die Applikationen, die darauf laufen, also auch Rancher selbst und so weiter, alle auf ARM letztendlich grundsätzlich lauffähig sind. Natürlich muss ein Container jedes Mal für die entsprechende Plattform gebaut sein, das ist klar, aber das ist eben auch in unserem Fall mit dem Application Catalog dann automatisch sichergestellt, dass wir für beide Plattformen die Container bauen.
Ja, bis zu 60% Energieeinsparung habe ja, ich genau, gehört auf ARM-Basis. Aber wenn ich jetzt klein erstmal anfangen will, könnte ich mir natürlich auch erstmal einen Raspberry Pi nehmen und damit mit Rancher erstmal rumspielen, gucken, ob das jetzt auf der ARM-Plattform alles tut.
Absolut, ja. Also ich würde dann schon eher, sagen wir mal, mindestens 4 GB aufwärts, 8 GB ein Raspberry Pi 4 zum Beispiel nehmen. Aber man kann den kompletten Stack inklusive der Rancher-Management-Konsole durchaus auf dem Raspberry Pi betreiben, ja.
Ihr habt ja auch Storage-Systeme wie Longhorn. Gibt's da jetzt irgendwas Neues, wo man sagt, okay, sollte ich mir vielleicht nochmal angucken? Oder wenn ich einen Rancher deploye, weiß ich nicht, deploye ich das gleich mit? Oder wie funktioniert das?
Ja gut, da gibt's zum einen ein neues, das ist jetzt eher auf der kommerziellen Seite, ein neues Bundle. Also Rancher Enterprise ist dann eigentlich die Möglichkeit, das gesamte Produktportfolio ohne große Komplikationen einzukaufen. Man kann auch à la carte wählen, wenn man sagt, ich brauche jetzt eben den Storage-Bereich nicht oder unser New Vector, unser Sicherheitsprodukt. Aber bei Rancher Enterprise ist das alles im Bundle. Longhorn ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, den Block-Storage für die Container bereitzustellen. Ist auch integriert in unserer VM-Management Solution Harvester, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, auf Kubernetes-Basis eine Virtualisierungsumgebung aufzubauen. Da gibt's im Detail Verbesserungen, gerade im Bereich Replikation, Updates, ja. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, die wichtige Message ist, die Produkte vom Betriebssystem aufwärts, also dem SUSE Linux Enterprise Micro, das ist unsere Distribution speziell für diese Container-Workloads, bis hin zur Rancher-Management-Konsole, werden immer besser integriert, ja.
Die meisten der Sachen sind natürlich, oder weil wir jetzt gerade viel über Enterprise oder so geredet haben, es sind aber alles Open-Source-Produkte. Ja. Also ich kann mir auch, Longhorn so angucken und einsetzen, wenn ich sage, okay, ich brauche irgendwie eine Art Block-Storage, was ich da drüber baue, ist sozusagen egal.
Genau, und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn die Communities wachsen. Wir arbeiten da im Open-Source-Bereich ja mit Kunden, mit Endbenutzern, mit Leuten von der Uni und anderen Firmen sehr eng zusammen, ja, und das ist wirklich schön anzuschauen, wie oft auch Konkurrenten im Markt oder Marktbegleiter, wie man so schön immer sagt, euphemistisch, dann in den Open-Source-Projekten wunderschön zusammenarbeiten, ja.
Und die sind ganz normal auf GitHub oder irgendwo genau, zu finden, ja. Und dass ich dann Issues machen kann und einfach mit einsteigen kann in
die Entwicklung. Ja, wir haben wirklich auch die Dokumentation und die Hilfsskripte, auch viele von den QA-Tools, alles auf GitHub. Also das ist wirklich auch die Policy, dass wir so offen wie möglich sein wollen. Und da sind wir auch wirklich, also wir sind, glaube ich, die einzige große Open Source Firma und vor allem Linux Distribution, die die gesamten Tools auch, wie bauen wir unsere Distribution, also unser Build Service, alles auch als Open Source bereitstellen. Also man kann sich theoretisch auch selber eine komplette Infrastruktur aufbauen. Wir haben auch einige Kunden, die das tatsächlich machen. Die sagen, wir müssen für ganz bestimmte Sicherheitsanwendungen oder so unser eigenes Linux, wenn man so will, bauen und nutzen dann die Tools und passen sehr viel an. Ja, also da.
Also ich kann zum einen diesen Open Build Service als ja, gibt's im Internet, kann ich selber benutzen, um dann RPM-Pakete oder Container oder sowas zu bauen, ne? Also
ja, also den gibt es als Software as a Service, wenn man so will, aber genau. Man kann den auch, das sind auch letztendlich Container, kann man auch alles selbst installieren und sich einen eigenen Build-Service aufbauen und der kann dann auch mit dem SUSE-Build-Service sogar kommunizieren und eben die neuesten Builds, die wir bauen, wieder als Grundlage für eigene Pakete oder auch einfach nur eigene Installationsmedien oder Container-Images eben benutzen, ja.
Ja, ich sehe es immer, wenn man mal auf OpenSUSE noch ein Paket installieren will und es nicht in der normalen Distribution ist, dass dann tatsächlich Leute den Open Build Service verwenden, um dann ihre eigenen Pakete zu bauen und die auch bereitzustellen. Das ist, denke ich, ein ganz schöner Service. Muss wahrscheinlich auch ein bisschen Power dahinter stehen. Also,
ja, in der Tat, ja.
Weiß nicht, ist es ein großer Cluster von Computern oder benutzt ihr da auch im Hintergrund irgendwo Kubernetes, weißt du das? Beim Open Build Service?
Der Build Service ist natürlich ja ein großer Cluster, ein sehr großer Cluster von Computern, auch mit verschiedenen Architekturen. Also da haben wir auch sehr große ARM-Server zum Beispiel. Wir haben für die Mainframes auch. IBM S390 Plattform haben wir ja auch rumstehen. Okay. Derzeit ist das noch nicht auf Kubernetes, aber es ist schon containerized und es ist klar, also wie man so schön sagt, eat your own dog food, da geht's natürlich hin. Aber der Build Service geht schon so weit zurück, da gab's noch keine Container, kein Kubernetes.
Stimmt, den gibt's schon lange.
Aber natürlich wird es immer mehr integriert.
Jetzt haben wir schon ganz oft SUSE Linux gesagt, also genau, ihr habt auch ein Betriebssystem und auch da hat sich letztes Jahr ziemlich viel verändert oder ihr habt zumindest viel angekündigt. Also ich nenne mal immer diese Adaptable Linux Plattform, da hat sich einiges geändert. Was genau und wie wird sich das dieses Jahr auswirken?
Ja, das wird jetzt sehr konkret. Im Mai kommt die erste Version, die auf dieser neuen Plattform beruht. Und das ist wirklich Linux neu gedacht, muss man fast schon sagen. Ja, also wir bauen natürlich immer noch mit unserem Build-Service eine Linux-Distribution. Wir bauen auch weiterhin erstmal Pakete, also RPM-Pakete. Aber die Idee ist wirklich, dass das Betriebssystem immer mehr selbst organisiert wird, also Updates auch in den Hintergrund rutschen, dass ich nicht als Anwender mir überlegen muss, ach, da muss ich jetzt wieder das Paket updaten und das, sondern das Betriebssystem kommt letztlich als ein Bündel, auch sehr vorgegeben. Also wir wollen da auch gar nicht mehr, dass man überall reingreifen muss. Das haben wir angefangen mit dem SLE Micro, SUSE Linux Enterprise Micro, das auch die Grundlage für den kompletten Rancher Stack ist. Also wenn man K3S auf SUSE Linux betreiben will und dann mit Rancher managen kann. Die neue Version, die im Mai kommt, SUSE Linux Micro 6 oder 6.0, die ist eben die erste, die auf dieser ALP-Plattform aufbaut. Und da ist wirklich die Idee, dass wir jetzt endgültig die Anwendungsschicht und das Betriebssystem auch von den Lebenszyklen her entkoppeln können. Ja? Weil man kann eben sagen, das Betriebssystem ist sehr, sehr klein. Das sind nur noch die allernötigsten Komponenten. Und da optimieren wir die Lebenszyklen eben an der Hardware. Ja, wie oft muss ich einen Linux-Kernel eben updaten, damit auch der Hardware-Support für neue Hardware gewährleistet wird. Aber man kann dann Anwendungen eben im Container auch auf anderen Lebenszyklen aufsetzen. Also wenn ich eine Anwendung habe, die eben sehr konservativ ist und wirklich über 5 oder 10 Jahre, wir können da sehr lange Support-Zyklen anbieten, immer auf der gleichen Version bleiben muss, dann ist das sehr einfach dadurch, ja. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Aspekte. Und ansonsten geht es wirklich eben darum, dass auch die Installation, also da gibt es keine Installationsmedien mehr im klassischen Sinne, wo ich dann Paket nach Paket installiere, sondern es gibt halt zwei Ansätze, entweder vorgebaute Images, also wenn ich zum Beispiel eine Virtual Machine betreibe, dann möchte ich ja eigentlich das Image einfach nur starten können. Oder eben auch Installationsimages, wo das gesamte Betriebssystem schon vorkonfiguriert draufkommt. Und dann gibt es eben Tools wie Ignition, Combustion, also in der gleichen Denke, wie es in der Public Cloud mit Cloud Initia sehr verbreitet ist, wo man dann Benutzer anlegen kann, Netzwerkkonfiguration machen kann, sehr einfach. Ja. Und da haben wir jetzt auch, was wir auf der KubeCon announced haben, eben für den Edge-Bereich speziell noch ein zusätzliches Tool jetzt, den Edge Image Builder, der macht es sehr einfach, dass man sagt, okay, ich muss für einen Standort, der vielleicht nicht am Internet angebunden ist oder nicht sein darf, zum Beispiel von einem USB-Stick aus einen kompletten Server aufsetzen. Da kann man dann alles vorkonfigurieren, inklusive zum Beispiel dem K3S oder dem RKE2, also einem Kubernetes-Stack. Und letztendlich steckt man den USB-Stick rein und das System wird durchinstalliert. Ja. Und das ist eben auch deklarativ, also gibt es eine ganz einfache Syntax, wo man so ein Template anlegen kann, User-Netzwerk-Konfiguration, auch sehr komplizierte Netzwerk-Setups, wo im Hintergrund dann Network Manager letztendlich konfiguriert wird, ja.
Und das ist jetzt ein extra Tool, was er?
Das ist ein Tool, das eben auch wieder Open Source, aber als Teil unserer Edge spezifischen Bundles, eben dem Edge 3.0 angeboten wird. Ein anderer Bereich, wo wir da im Edge-Bereich viel investiert haben, ist die Installation über, ja, wenn Systeme einen Management-Board-Controller haben, also IPMI oder genau. Redfish-Protokoll, und man kann sagen, okay, boote jetzt Installationsmedium. Da gibt's den KAPI-Standard, Cluster-API-Standard in Kubernetes, der sowohl mit den Cluster APIs reden kann, zum Beispiel von einem Amazon oder Azure, und sagen kann, gib mir jetzt in Microsoft Azure oder Google oder Amazon eben 15 Nodes mit den und den Parametern, aber eben auch mit Hardware sprechen kann über die Management Board Controller.
Und dann kann ich meine Hardware, die irgendwo steht, damit auch managen und sozusagen mit Software bespielen.
An der Stelle. Genau.
Oder neu booten, ein Image booten, damit Cloud Init welche Sachen treiben, und dann bootet mein System da und den Cluster kann man verwenden. Hattest du ja gesagt, ihr habt diese Micro-Plattform, die kommt dieses Jahr. Trotzdem, wenn ich so ein Slash früher eingesetzt habe mit irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren Support oder so, das ist ja ein bisschen größer als das, was mit Micro klingt ja schon so, als wär's irgendwas Kleines. Wie geht's da weiter?
Ja, keine Angst. Also wir werden auch in absehbarer Zeit dann wieder einen Nachfolger vom derzeitigen SUSE Linux Enterprise Server 15 rausbringen. Der wird auf der gleichen Plattform aufbauen, aber der ist wirklich für die Kunden gedacht, die weiterhin das voll konfigurierbare Linux brauchen. Ist auch eine Sache, die wir auf Micro durchziehen, eben aus Sicherheitsgründen. Da ist das Root-Filesystem nur lesend, also read-only gemountet. Da kann man die Updates im Hintergrund dann auf einer Snapshot-Partition machen und neu starten und auch wieder zurückrollen. Das hat natürlich im Betrieb sehr, sehr große Vorteile, weil da, wenn irgendwas im Update schief geht, man immer ein Rollback hat. Aber es ist natürlich auch einschränkend. Also wenn ich derzeit irgendwelche Bash-Skripte laufen lassen muss, wenn ich eine Applikation neu installiert habe oder irgendwelche Anpassungen eben mit Skripten mach, und die Prozesse laufen noch, da würde dann das Le Micro manchmal eher im Weg stehen, und deswegen werden wir auch weiterhin den vollen Stack mit wahrscheinlich wird es dann irgendwie 16 heißen, nehme ich mal an, ja. SUSE Linux Enterprise Server 15 ist die derzeitige Release, die ist auch noch für viele Jahre supported, also die Leute, die wirklich sagen, ich möchte eigentlich gar nichts ändern, das funktioniert alles so toll, die können auch noch für viele Jahre noch mit Service Packs für den Slash 15 rechnen, aber es wird einen 16 geben, es wird auch wieder für den Schwerpunkt SAP-Systeme eine eigene Version davon geben, Genau, also da wollen wir schon das volle Portfolio auch an Kundenbedürfnissen abdecken. Wir glauben, dass die Zukunft in vielen Fällen wirklich bei dem Mikroansatz ist, bei dem Betriebssystem, das eigentlich nur noch mehr oder weniger unsichtbar wird, aber natürlich
und immutable irgendwie.
Immutable, also nicht veränderbar oder zumindest im Betrieb nicht veränderbar. Natürlich muss es updatebar sein. Aber wir wollen das natürlich auch jetzt nicht mit der Brechstange irgendwie dem Kunden aufdrücken. Also das war vielleicht auch letztes Jahr in der Kommunikation manchmal nicht so deutlich geworden, dass es uns jetzt nicht darum geht, Dinge schwieriger zu machen, sondern wir sehen einfach ungeheure Einsparungen im Betrieb und glauben, dass es auf Dauer der richtige Weg ist. Aber die Prozesse bei vielen Kunden ändern sich langsam. Es gibt auch eben immer wieder Spezialfälle, wo ich halt sehr, sehr starke Anpassungen brauche, wo ich vielleicht sehr komplexe Hardware-Szenarien habe mit Disk Arrays und ähnliches, die halt wirklich vielleicht nicht so einfach aufzusetzen sind und wo dann der flexible Ansatz von der vollen Linux-Distribution Sinn macht. Es wird ja auch weiterhin im Open-Source-Bereich bei OpenSUSE das komplette Portfolio geben, ja. Und wo wir noch sehen müssen, wo es hingeht, ist natürlich der Bereich Desktop, ja. Also da wollen wir auch diese Ideen von einem Immutable-System reinbringen. Da gibt es in der Open-Source-Community bei OpenSUSE ja auch schon den Aeon-Desktop, der das so mal ein bisschen zeigt, wie das gehen kann, also ein containerbasierter Desktop. Aber da müssen wir noch sehen, wie man eben zum Beispiel im Bereich Point-of-Service-Systeme, also Kassensysteme oder Kiosk und ähnliche Geldautomaten, solche Themen, wie man da eben auch diese Technologien reinbringen kann und trotzdem noch einen Bildschirm anschließt. Ja? Weil für die meisten Cloud-Themen ist ja der Bildschirm jetzt eher sekundär. Na, das ist so ein Computer, ist halt einfach nur Headless, wie man so schön sagt, hat genau. Webfrontend vielleicht, ja.
Wird zum Rechnen verwendet. Aber Desktop ist natürlich trotzdem ein Thema. Also wenn du jetzt sagst, diese Aeon, kann ich da dann trotzdem ein KDE oder irgendwas starten? Oder ist es dann irgendwas Spezielleres?
Ja, das ist eigentlich sehr flexibel. Da kann man sowohl komplette virtuelle Distributionen letztendlich betreiben, also auch zu sagen, ich möchte jetzt KDE auf der Version, GNOME auf der Version und alles letztendlich wie eine Virtual Machine, muss man sich das vorstellen, als auch einzelne Anwendungen, ja, also da ist dann Flatpak zum Beispiel eben. Mhm. Also das ist sehr flexibel. Da muss man dann nur sehen, eben was möchte man zum Beispiel im Unternehmen supporten. Also bei der OpenSUSE-Seite, da geht es natürlich darum, so offen wie möglich zu sein. Man möchte die ganze Freiheit der Open Source wirklich den Leuten bieten. Ja, das ist dann vielleicht im Firmenumfeld eher ein bisschen eingeschränkter. Ja.
Gut, aber da wisst ihr noch nicht, wo die Reise hingeht.
Da, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Wie gesagt, wir haben in dem Bereich noch den Slash 15 für viele Jahre auch in der Maintenance für die Kunden, die einen klassischen Linux-Desktop haben wollen. Aber ich denke, die Richtung geht auch dahin, dass das Basisbetriebssystem eben sich eher an dem Mikroansatz orientiert. Und dann, ja, je nachdem, ich meine, man muss sehen, wo es dahin geht. Man sieht ja auch im klassischen Linux-Desktop-Umfeld ist eine Menge in Richtung Android abgewandert, ja, so ganz viele Geräte.
Chromebooks und sowas.
Ja, nicht nur Chromebooks, sondern tatsächlich auch echtes Android, also wenn man so im Einzelhandel sich das anschaut. Und ja, das ist natürlich was, wo die Linux-Community als Ganzes auch ein bisschen eine Antwort finden muss. Also das wird auch nicht nur mit SUSE allein möglich sein. Weil das natürlich auf der einen Seite Linux basiert ist, aber auch wieder ein eigener eigenes mehr oder weniger geschlossenes Ökosystem ist, ja.
Jetzt hast du OpenSUSE ja schon erwähnt, also das bedeutet auch, es wird auch Änderungen bei OpenSUSE geben müssen mit dieser neuen Plattform, mit dieser Altplattform, die ihr da habt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Grundsätzlich, ja, das hast du richtig verstanden. Wobei da natürlich die Entscheidungen auch wirklich von der OpenSUSE-Community getroffen werden. Ja, die arbeiten schon sehr eng mit uns zusammen. Aber wie genau jetzt da dann das Portfolio aussehen wird, also wir haben ja derzeit OpenSUSE Leap, wir haben OpenSUSE Tumbleweed, wir haben dann diese verschiedenen Spins, wenn man so will, von Micro im OpenSUSE-Bereich, eben inklusive dieses Aeon-Desktops. Da da wollen wir auch von Suses Seite keine Vorgaben machen oder so. Dass die Community hat ihre eigenen Entscheidungsgremien. Da gibt's ja auch die entsprechenden
Boards,
genau. Community Boards. Und da werden diese Entscheidungen getroffen. Aber von der Technologie her, wie gesagt, wir haben die volle Distribution als Basis, von der kann man ausgehen. Das heißt, wenn eine Community sich entscheidet, wir wollen weiterhin einen eher traditionellen, voll flexiblen Desktop eben anbieten, dann wird das durchaus auch passieren, ja.
Okay, also ihr stellt da jetzt nicht irgendwelche Pakete ein und sagt, was weiß ich, KDE wird es nicht mehr geben, LibreOffice wird es nicht mehr geben, ihr müsst euch jetzt irgendwie alles neu erfinden, ihr müsst es jetzt alles mit Containern oder Flatpak machen. Dahin geht's jetzt nicht.
Nein, also wir werden natürlich an manchen Stellen unsere eigenen Investitionen steuern, das ist klar, aber wir drehen nirgends irgendwie einfach den Hahn ab oder so. Das wird nicht passieren.
Okay, super. Ja, vielen Dank, Joachim, dass du uns mal erklärt hast, was ihr mit Drencher macht, wo da die Reise hingeht und auch genau, wie das mit dieser Adaptable Linux Plattform geht, wie du schon gesagt hast. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema. Es hat ein bisschen die Leute verunsichert. Und dann gucken wir mal, was das Jahr so bringt und auch wo sich dann OpenSUSE hin entwickeln wird, wie da die Entscheidung aussehen und ja, dass immerhin noch viele Leute da die SUSE-Plattform verwenden und eben die netten Services, die ihr da drauf so entwickelt. Vielen Dank, Joachim.
Ja, vielen Dank.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.